Evangelium von Markus berichtet dieser Markus immer wieder, dass sich Menschen wirklich regelmäßig erstaunten, entsetzten, außer sich gerieten und erschraken. Am Markus-Evangelium können wir sehen, dort können wir lernen, dass der Überraschungseffekt immer auf der Seite von Jesus ist. Jesus passt nicht in das Konzept und Jesus, das, was er bringt, verwundert die Leute. Wir lesen über ein Dutzend Mal, dass sich Menschen über Jesus verwundern, dass ihr ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt wird, wenn sie mit ihm unterwegs sind, wenn sie ihn reden hören, wenn sie ihn handeln hören. Und ich denke, wenn wir in einer echten Nachfolge mit Jesus sind, dann passiert das auch, dass wir uns über Jesus entsetzen, dass wir über Jesus erschrecken, dass wir diese Nachfolge nicht so, naja gut, das ist halt alles gewohnt. Und ich glaube, wenn man sich nicht entsetzt über das, was Jesus auch von uns möchte, was er in unser Leben hineinspricht, dann kennen wir Jesus gar nicht. Es gehört zum Erleben eines Jüngers dazu, dass man darüber wirklich erstaunt. Herr, was hast du vor? Wohin möchtest du gehen? Was ist dein Ziel? Was verlangst du da von mir? Ist das wirklich wahr? Und wir sehen, dass die Jünger es wirklich im Markus-Evangelium mit einem unerwarteten Jesus zu tun haben. Und heute ist unser Thema der unerwartete Diener. In dem 10. Kapitel, was wir heute beenden werden, sehen wir, dass die Jünger auch wieder erneut neben der Spur sind und voller Furcht. Voller Furcht, denn die Entschlossenheit Jesu, auf seinen Tod zuzugehen, das ist nämlich die Bewegung. Es ist schön, dass es gerade passt mit Karfreitag. Wir bewegen uns auf Karfreitag zu, auf das Gedenken, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und das findet ja in den Evangelien seinen Anfang. Das hat hier seinen Ursprung. Und auch Jesus ist das erste Mal auf diesem Weg in seinen sicheren Tod. Und diese Entschlossenheit, dorthin zu gehen, Richtung Jerusalem, Richtung Golgatha, Richtung Kreuz, Richtung Grab, versetzt seine Jünger in eine Schockstarre. Das überfordert sie. Wir lesen Markus 10, 32 bis 34. Sie aber waren auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen, ich, wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Wir lesen in Vers 32, Jesus ging vor ihnen her. Die gingen nicht in einer Gruppe in diesem Moment, sondern Jesus hatte Abstand zu seinen Jüngern. Er ging vor ihnen her. Hier wird die Einsamkeit Jesu betont in dem, was er vorhat. Jesus ist zwar in Gemeinschaft, aber dennoch ist er alleine. Denn Jesus entschied sich alleine für diesen Weg, sein Leben hinzugeben, sein Leben zu opfern, uns zu dienen mit seinem Tod. Denn hätte er seine Jünger als Ratgeber dazugenommen, also seine Jünger wären sehr, sehr schlechte Berater gewesen in dieser Zeit. Die hatten ganz andere Pläne. Die wollten nicht irgendwas von Tod, sondern die wollten nur Triumph und Sieg, von einem Sieg zum nächsten und am besten mit ihren Mitteln. Also seine Jünger helfen Jesus nicht. Jesus muss sich ein Stück weit abkoppeln von der Gemeinschaft, um den Weg aufzuzeigen, wo es lang geht. Wenn er sich zu sehr mit den Gedanken der Jünger beschäftigt, dann kommt da nichts Gutes raus. Es ist gut, dass Jesus vorangeht. Und wir sehen hier in diesem Vers ein wichtiges Prinzip. Jesus geht uns voraus. Jesus geht uns voraus. Das bedeutet, wir sind dazu berufen, als seine Jünger, als Gemeinde Jesu Christi sind wir dazu berufen, in seinen Fußspuren nachzulaufen. Leute, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Wenn man jemanden hat, der vorwegläuft und der einen Weg einzeichnet, und Petrus sagt es auch so in seinen Briefen, dass wir in seinen blutigen Fußspuren laufen. Das ist ein hartes Bild. Aber der Weg ist vorgezeichnet. Wir dürfen ihm nachfolgen. Wir müssen uns nicht selber ausdenken, was wir in unserem Leben tun, sondern wir müssen uns nicht selber ausdenken, was könnte Gott gefallen und was nicht. Wie kann mein Leben in Gottes Augen gelingen und wie nicht? Sondern der Weg ist vorgezeichnet. Es gibt Fußspuren, in denen ich laufen darf, in denen ich laufen soll. Und das ist eine riesige Erleichterung, dass wir wirklich jemanden haben, der vorweg geht. Ihr kennt das Bild von dem Hirten und den Schafen aus Psalm 23, dass Gott der gute Hirte ist. Und er bahnt den Weg. Die Schafe dürfen ihm hinterherlaufen. Es ist also zum einen ein erleichterndes, mutmachendes Wort. Jesus geht voraus und ich brauche lediglich seinen Fußspuren folgen. Aber das ist nur das eine, das Erleichternde. Das andere ist, zu einem gewissen Teil teilen wir auch seinen Leidensweg. Er sagt, wir gehen zusammen nach Jerusalem. Am Ende bleibt er dann völlig alleine. Dieses Zusammen haben dann seine Jünger völlig, das haben wir mal überhört jetzt. Aber wenn er vorangeht und sein Weg ein Leidensweg ist, ein Weg der Demütigung, ein Weg der Verachtung, ein Weg der Selbstverleugnung, bedeutet das, dass wir diesen Weg mit ihm gehen. Wir haben keine Parallelstraße, wo wir sagen, hier ist das Gras grüner, und wir schauen aus der Entfernung, wie du deinen Weg gehst, aber uns ist angenehmer, hier zu laufen. Und am Ende werden wir uns dann schon wieder irgendwo gabeln, und wieder treffen. Gabeln auseinandergehen, ne? Wie nennt man das, wenn man wieder zusammenkommt? Ihr wisst, was ich meine. Eine Gabel umgedreht, ja? Eine Gabelung umgedreht. Wir kommen dann schon wieder zueinander. Nee, das ist nicht der Plan. Der Plan ist, wir teilen seinen Leidensweg, aber nur zu einem Teil. Unser Leidensweg, und das ist wichtig, schon allein an diesem Vers, dass Jesus vorangeht, unser Leidensweg unterscheidet sich aber auch wesentlich von dem, was Jesus macht. Denn wenn jemand vorangeht als Frontmann, dann gibt es Hürden und Mauern, die der Erste durchbrechen muss und die der Zweite nicht mehr durchbrechen braucht, weil sie schon frei sind. Versteht ihr? Ich habe überlegt, womit kann man das vergleichen? Vielleicht, wer ist nicht in Deutschland geboren? Wer ist nicht in Deutschland hier geboren? Okay? Also einige haben wir hier, die als Ausländer oder Aussiedler, so wie ich, nach Deutschland gekommen sind. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich gerne darüber sprechen, weil das sind immer spannende Geschichten. Folgendes ist interessant. Wenn ganze Familien in ein neues Land gehen, ja, und einwandern, dann sind alle in der gleichen Situation, dass sie mit großen Herausforderungen konfrontiert sind. Kinder und Eltern. Aber die Eltern sind auf einer anderen Art und Weise herausgefordert als die Kinder. Die Kinder in der Regel haben es leichter, in diesem Land Fuß zu fassen als die Eltern. Die Eltern sind so eine Art Rammböcke, die erst einmal den Weg freischaufeln müssen, mit Vorurteilen kämpfen müssen, die Sprache lernen müssen, alles Mögliche, was da mit hineinfließen kann. Das sind teilweise große Kämpfe, teilweise großes Leid. Und dieses Leid bleibt den Kindern nicht immer erspart. Denn sie sind ja auch Ausländer oder nicht von hier, sind fremd und müssen sich auch zurechtfinden. Aber für die Kinder ist es oft viel leichter schon, diesen Weg zu gehen, den gleichen Leidensweg. Sie sind in der gleichen Spur. Aber die Eltern mussten Kämpfe kämpfen, die Kinder teilweise nicht mehr kämpfen brauchen. Vielleicht ist das für einige hier zu weit weg, weil ihr nicht von hier seid. Wer ist der Erstgeborene in seiner Familie unter den Geschwistern? Okay. Und wer kam als Zweites oder Drittes, Viertes, Fünftes? Okay, das sind mehr. Man sagt ja oft, dass die Ersten ganz anders kämpfen müssen als die Zweiten und Dritten. Ja, einige machen so. Ich glaube, vor allem die als Erstes gekommen sind, haben jetzt gerade so gemacht. Es ist die gleiche Familie, die gleichen Eltern, der gleiche Leidensweg mit den Eltern. Aber die Ersten müssen doch auf eine Art und Weise sich ihr Land erkämpfen, sich ihr Gebiet freischaufeln. Und die Zweiten haben es dann oft tatsächlich einfacher. Und das wird den Zweiten und Dritten auch immer aufs Brot geschmiert von den Ersten. Ja. Eure Reaktion zeigt mir, dass ich recht habe. Also, dieser Vers ist quasi eine Art Einleitung für alles, was jetzt gleich noch kommen wird. Wir haben in der Begrüßung von Erwin den Vers 45 aus diesem Kapitel gehört. Ich lese ihn nochmal. Und ihr könnt ihn an der Wand auch gleich sehen. Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen, Jesus spricht da über sich, es ist ein messianischer Titel. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir werden gleich hören, dass Jesus uns dazu herausfordert, den Weg des Dienens mit ihm zu gehen. Aber wir sehen hier in Vers 45, und das ist jetzt ein Vorweggreifen, dass obwohl wir auf denselben Weg des Dienens und denselben Weg der Selbstverleugnung, dass wir sagen, Gottes Ziel ist höher als mein Ziel, sind wir zwar gemeinsam unterwegs, aber Jesus alleine ist sozusagen der Erstgeborene, der den Weg freischaufeln muss und sein Leben als Lösegeld geben muss für uns. Das bedeutet, es gibt eine große Überschneidung zwischen dem Leiden Jesu und unserem, aber auch einen signifikanten Unterschied. Er ist der Einzige, er ist der absolut Einzige, der sein Leben geben muss als Lösegeld für uns, um uns zu befreien von unserer Schuld, von unserer Rebellion gegen Gott, um uns in die Verbindung zwischen Vater und den Kindern wieder herzustellen. Das ist nichts, was wir tun müssen, denn das können wir auch nicht. Psalm 49 drückt das aus, dass es dort heißt, niemand kann für das Leben seines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen. Und das war ein Dilemma im Alten Testament, dass man erkannt hat, ein Mensch kann nicht sein Leben für einen anderen Menschen geben. Das Leben ist viel zu wertvoll. Und mein Leben wiegt das nicht auf, auch die Schuld. Ich kann den Tod, was ja der Lohn unserer Sünde ist, der Lohn unserer Sünde ist der Tod, dass wir sterben, dass wir von Gott getrennt werden. Und das kann kein Mensch irgendwie gerade biegen. Und das ist ein Riesendilemma im Alten Testament. Aber im Alten Testament ist schon vorgezeichnet in Jesaja 53, dass es da jemanden geben wird, der sogenannte Knecht Gottes, der Eved Adonai auf Hebräisch, der wird kommen und er wird die Schuld tragen. Und das war irgendwie so ein Konzept, so Moment, ein Mensch kann das nicht. Aber da kommt jemand, der wird den Weg frei machen, der wird unsere Sünde schultern und wird uns vereinen mit dem Vater im Himmel. Und Jesus kommt jetzt und sagt, folgt ihr mir nach, seid ihr mit dabei, ich gehe voraus, ihr folgt in meinen Fußspuren. Aber ich sag euch auch gleich, das, was ich tue, hat nochmal einen anderen Stellenwert als das, was ihr tut. Das, was ich tue, ist viel krasser, ist viel heftiger, weil ich euch alle schultern muss. Ich bin der Erstgeborene, der das Land erkämpfen muss, damit ihr als Zweit- und Drittgeborene mitziehen könnt. Und Jesus legt ihnen das alles dar und es ist ganz offensichtlich, dass wir sehen es ja in Vers 32, ich finde es interessant, dass ehe er gesprochen hat, sie erschrecken und dass sie sich fürchten. Und die Jünger verstehen tatsächlich sehr vieles nicht. Wir hatten in den letzten Wochen schon sehr bedrückende Zeugnisse von diesen Jüngern gehört, sehr enttäuschende Berichte, dass die wirklich keine Ahnung haben, was da vor sich geht. Die hören, dass Jesus sagt, jetzt schon zum dritten und ich zähle eigentlich zum vierten Mal, obwohl in den Bibeln oft steht dritte Leidensankündigung, aber eigentlich hat er schon viermal darüber gesprochen, schon viermal jetzt sagt, ich werde sterben und auferstehen. Das hören sie, das geht hier rein und da raus. Das geht völlig an denen vorbei, die verstehen nichts und haben auch die Hosen voll. Wir verstehen das nicht, aber haben auch gleichzeitig Angst davor, was da passiert. Aber wisst ihr, was ich so spannend finde? In Vers 32 heißt es, Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Unverständnis und Furcht hat diese Männer nicht davon abgehalten, nahe bei Jesus zu sein. Das ist ein mutmachendes Wort, dieser Vers alleine, der mir Mut macht, Jesus geht nicht nur voran, sondern da waren Männer, die haben vieles nicht geblickt. Die haben übrigens viel, viel, viel weniger geblickt als wir jetzt. zumindest viele von uns, hoffe ich zumindest. Aber jeder, der versteht, was Jesus da gemacht hat, der das angenommen hat, Jesus als sein Retter und Erlöser, der ist vom geistlichen, spirituellen Level viel, viel, viel weiter als die Jünger zu diesem Zeitpunkt. Viel, viel weiter. Und sie verstehen ihn nicht, sie haben Angst irgendwie, was da auf sie zukommt, aber nichts und niemand kann sie abhalten, ihm nachzulaufen. Jesus' Anziehungskraft ist so außergewöhnlich, dass sie ihm irgendwie folgen müssen. Kennen wir das nicht auch manchmal? Kennen wir das nicht auch manchmal, dass wir auf unserem Weg Jesus hinterher auch manchmal Angst haben, was uns da erwartet? Was fordert da Jesus von mir, wenn ich sein Wort lese und er mir zeigt, was soll ich tun? Wie soll ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Das wird herausfordernd für mich, wenn ich das ernst nehme, was er sagt, wenn ich so handle, wie er handelt, das wird kein Zuckerschlecken, da gehen dann die Knie los, ja, am Schlottern und man weiß nicht, man hat keinen Plan. Jesus, ich verstehe alles gerade nicht, irgendwie zerrinnt mir alles zwischen die Finger, aber sie folgen ihm dennoch nach. Ich möchte dir Mut machen, dass wenn du Furcht oder Unverständnis hast Gott gegenüber, was gerade in deinem Leben passiert oder auch nicht passiert, nimm dir ein Beispiel an diesen Männern. Sie folgen ihm dennoch nach. Und es ist sehr intensiv, was Jesus hier sagt. Jesus wiederholt seine Leidensankündigung, aber er wiederholt sie nicht nur, sondern seine Ausführungen über sein Leid werden sogar noch detaillierter. So detailliert hat Jesus noch nicht darüber gesprochen, was ihm da wirklich passiert. Ich habe es bei der Lesung eben gerade bewusst betont. Er wird überliefert, er wird verurteilt, dann wird er wieder an andere überliefert, dann wird er verspottet, angespuckt, danke, ist einfacher. Er wird gegeißelt, also ausgepeitscht, er wird getötet und er wird auferstehen. Keine Leidensankündigung wirst du finden im Markus-Evangelium, wo Jesus nicht über seine Auferstehung spricht. Die Auferstehung ist das Ziel. Ist das Ziel für Jesus. Ohne die Auferstehung wäre der Leidensweg sinnlos. Deswegen hat Jesus immer diesen Fokus vor Augen. Trotz Leidensweg, es gibt ein Ziel und es lohnt sich, diesem Ziel entgegenzulaufen. Also wenn du in Furcht bist, wenn du im Unverständnis bist, was Gott tut oder nicht tut in deinem Leben, hab das Ziel vor Augen. Bleib nicht nur bei dem Leid stehen, sondern hab das Ziel vor Augen. Jesus hat sein Leiden nicht ohne seine Auferstehung gedacht. Nie. Niemals. Das war das erklärte Ziel von ihm. Mein Gott wird nicht zulassen, dass ich in der Grube Verwesung erlebe. Er wird mich auferwecken. Und er verspricht, dass diejenigen, die sagen, okay, ich bin auch bereit, einen Weg der Selbstverleugnung, des Leidens und des Spottes zu gehen, wenn es sein muss, es wird ein herrliches Ziel geben. Wenn du das Ziel nicht vor Augen hast, wirst du den Weg nicht laufen können. Du wirst ihn auch nicht anfangen, weil an einem einfachen Leidensweg nichts attraktiv ist. Gar nichts. Denn warum, um Himmels Willen, sollte ich meine Wünsche und meine Lust, meine Sehnsüchte denn aufgeben vor diesem Kreuz? Warum sollte ich das tun, um Himmels Willen? Es gibt nur einen Grund, wenn es einen Preis gibt, für den es sich zu kämpfen lohnt. Wenn das, was mich danach erwartet, herrlicher ist als das, was ich durch meine Lust und durch meine Wünsche mir erfüllen kann. Weil ich glaube, Gott mehr geben kann als das, was ich mir vorstellen könnte für mein eigenes Leben. Jesus ist sehr detailliert in dem, was er beschreibt. Und eigentlich ist es echt Anti-Werbung. Anti-Werbung für die Nachfolge. Und man könnte echt meinen, die Jünger waren voller Furcht und voller Erschrecken. Mensch, der ist so zielorientiert. Und auf dem Weg, das war so seine Art als Rabbi, auf dem Weg zu erklären, nicht in Lehrsälen, sondern im Leben, erklärte er ihnen das, wie dramatisch das wird. Und man muss sich fragen, welchen Effekt hatte das dann auf die Jünger? Die waren schon so. Und dann bringt er ihnen noch mehr Details, was kommen wird. Was muss das bei den Jüngern bewirkt haben? Wir sehen in den nächsten Versen, dass diese Informationen zumindest Jakobus und Johannes dazu veranlasst hat, über sich selber zu sprechen. Vers 35 bis 40. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Das ist eine heiße Ansage, oder? Wollen wir mal vielleicht auch so eine Gebetsgemeinschaft so starten? Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber zu sitzen zu meiner Rechten oder Linken, aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Die Jünger Johannes und Jakobus, zwei Brüder, hören von Jesus und anstatt noch mehr in Ehrfurcht zu kommen, denken sie, jetzt sind auch wir mal dran. Und denken an die herrliche Perspektive. Was verspricht Jesus? Der Blick auf das Ziel, von dem ich sprach. Und der Blick auf das Ziel, ich habe ja vorhin eben gerade darüber gesprochen, diese herrliche Perspektive ist an sich nicht das Problem. Weil Jesus hatte ja selber auch das Ziel im Blick. Also die herrliche Perspektive auf die Ewigkeit mit Jesus in seinem Reich ist nicht das Problem. Denn Jesus verspricht selber im Matthäus Evangelium Kapitel 19, dass auf die Jünger 12 Throne warten werden. Throne, ist das das richtige Plural, ist das die richtige Pluralform? Throne. Also, da ist etwas in Aussicht. Ihr werdet auf Thronen sitzen, ihr als Jünger. Und was wirklich positiv erstmal, bevor wir so lächeln über die Jünger, was wirklich positiv zu nennen ist, Jakobus und Johannes prägte auf jeden Fall eines: Ehrgeiz. Die waren sehr ehrgeizig, diese Jünger. Und sie waren schon öfter, ich habe schon öfter in der Serie über die gesprochen, sie waren schon öfter dafür aufgefallen, dass sie sehr leidenschaftliche Jünger waren. Ihr Ehrgeiz war so stark in diesem Augenblick, und das müsst ihr euch mal reinziehen, ihr Ehrgeiz war so stark, dass sie keine Sekunde an den Sieg Jesu zweifelten. Das war für sie völlig klar. Jesus redet da jetzt gerade übers Leid, aber wir werden siegen. Wir werden siegen. Es ist auch eine Perspektive auf die Jünger. Die sind voller Ehrgeiz und voller Motivation und wollen siegen. Aber ihre Stärke ist gleichzeitig ihre allergrößte Schwäche. Und wir sollten dadurch lernen, dass auch wir darauf achten sollten, dass nicht unsere Stärke uns selber zum Fallstrick wird. Denn das passiert hier. Ihr Ehrgeiz, den sie haben, der auch wichtig ist für einen Jünger, ehrgeizig zu sein, nach vorne zu gehen. Aber ihr Ehrgeiz in dieser Situation verkommt zur Ruhmsucht und Machtgier. Sie gehörten ja zu dem inneren Kreis. Jesus ist immer mal wieder mit seinen 12 unterwegs und dann nimmt er nur 3 mit. Petrus und die 2. Wir gehören ja zu dem vertrauten Kreis. Das wäre jetzt der Augenblick, mal zu fragen, denn wir sind schon länger dabei als die anderen Jünger. Wir waren einer der Ersten, die berufen, wir waren zuerst da. Jesus, wie sieht's aus? Wir gehören doch schon zu deinem vertrauten Kreis. Gib uns ein bisschen mehr. Ihr Ehrgeiz verkommt zu einer völligen Selbstfixierung. Sie sehen nur noch sich und vergessen Jesu Herzensanliegen. Und das blenden sie total aus. Das, was Jesus in diesem Augenblick wichtig ist, ist denen völlig egal. Ehrgeiz ist kann was Gutes sein. Aber in diesem Augenblick ist es etwas sehr, sehr Krankhaftes. Und lässt sie total an Jesus vorbeischlittern. Total an Jesus vorbeiziehen. Das Problem ist nicht, dass sie dass sie ein gutes Ziel vor Augen haben. Das Problem ist ihre selbstsüchtige Haltung. Jesus thematisiert sein Sterben. Jakobus und Johannes thematisieren ihre Pläne. Jesus thematisiert Leid und Jakobus und Johannes thematisieren Annehmlichkeiten. Jesus thematisiert Selbstverleugnung und Jakobus und Johannes thematisieren Selbstverwirklichung. Und sie missbrauchen in diesem Augenblick ihre Verbindung zu Jesus für ihre selbstsüchtigen Ziele. Achtung! Sie missbrauchen ihre Verbindung zu Jesus mit ihren selbstsüchtigen Zielen. Es ist so, als wenn sie sich hinstellen würden und sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie in meinem Herzen, so auch auf der Erde. Wir würden alle, wenn jemand so das Vater unser, einige haben, glaube ich, noch nicht bemerkt, wo das Problem war in diesem Gebet, oder? Also, ja, so bete ich auch immer. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Der Fokus liegt bei Gott, dass man Gott sieht und dass man von ihm erwartet, dass man ihn als allererste Instanz in seinem Leben hat und alles nur von ihm erwartet und von keiner anderen Instanz. Aber die Jünger sind halt so drauf, dass sie genau andersrum beten. Ja, Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Aber mein Reich soll kommen. Mein Wille soll geschehen. Und Jesus wird hier in dieser Situation als Wunschautomat missbraucht. Und Gemeinden können sehr, sehr schnell die Zentralität des Kreuzes aus dem Blick verlieren, indem sie zu sehr den Fokus darauf legen, dass Gott ja dafür da ist, meine Wünsche zu erfüllen und mein Glücksbringer zu sein. Du kannst in einigen Gemeinden ein ganzes Jahr lang in den Reihen sitzen und hören. Und du wirst nichts über das Leiden Jesu und unsere Selbstverleugnung in der Nachfolge hören. Das ist möglich. Das ist möglich. Warum? Johannes und Jakobus zeigen es uns. Weil wir dazu neigen, selbstsüchtig zu sein. Anstatt auf Jesus zu schauen und in Ehrfurcht und Anbetung wegen seiner Aufopferung zu kommen und ihm in seiner Selbstlosigkeit auch nachzueifern, schauen wir stattdessen auf unsere Wunschlisten. Macht, Anerkennung, Einfluss, Geltungsdrang. Ich. Und auch wir können in diese Falle tappen, dass wir im Gebet Forderungen nach Forderungen, Anfragen nach Anfragen stellen und dadurch allein bei unseren Bedürfnissen und bei unseren Sehnsüchten stehen bleiben, statt Gott zu ehren und das Wohl unseres Nächsten zu suchen. Denn das Doppelgebot lautet, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Meine Lieben, das ist kein dreifaches Gebot. Du sollst Gott lieben, deinen Nächsten und dich lieben. Mit der Selbstliebe haben wir in der Regel kein Problem. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie du das schon bei dir selbst tust. Ich hatte es schon einmal erwähnt, es gibt natürlich das Problem der fehlenden Selbstannahme. Ja, dazu gibt es Wichtiges zu sagen. Das ist nicht unser heutiges Thema. Das ist natürlich ein Feld, vor allem seelsorgerlich, wozu Jesus natürlich auch Dinge zu sagen hat. Dass wir erkennen, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Dass wir erkennen, dass Gott gute Gedanken über uns hat. Dass er uns schon im Voraus geplant hat. Dass er bessere Gedanken hat über uns als wir. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Aber im normalen Vollzug brauchen wir das Doppelgebot, liebe Gott und deinen Nächsten, wie du das schon selber bei dir tust. Wir müssen uns in der Regel nicht dazu motivieren, dass wir uns auch noch mehr lieben müssen. Und dort, wo wir in einer Gebetshaltung sind, wo wir die ganze Zeit nur um uns kreisen und Gott und sagen, Lehrer, wir wollen, dass du tust, worum wir dich bitten. Witzigerweise sagen sie es noch nicht, sondern wollen erstmal das Go. So, bist du bereit, jegliche Forderung, die ich gleich stellen werde, zu akzeptieren? Was ist das? Das ist so, als wenn du zu einem Freund gehst, tust du mir einen Gefallen, worum geht's denn? Ich muss erstmal hören, ob du mir auch den Gefallen tun wirst. Die wissen selber in dem Augenblick, wo sie so fragen, dass das völlig daneben ist, was sie da gerade machen. Der Zeitpunkt kann blöder nicht sein. Aber sie machen es dennoch.
Dort, wo wir so unterwegs sind, wo wir um uns selbst die ganze Zeit kreisen, da müssen wir wirklich erkennen, solche Gebete wird Gott nicht beantworten. Jakobus 4, Vers 3 sagt, ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Sind wir bereit, unser Gebetsleben zu scannen und bei jedem Gebetsanliegen, was wir haben, uns zu fragen, wie viel Segen geht von diesen Gebetsanliegen aus an andere? Ich habe mal einen Prediger, Hans-Peter Reuer war das, glaube ich, leider schon verstorben, ein sehr leidenschaftlicher Prediger und Bibellehrer. Der hat einmal gesagt, er betet, Herr, segne mich von allen am allermeisten, damit ich für alle ein Segen sein kann. Das ist gut. Herr, segne mich mehr als alle anderen, damit ich noch mehr ein Segen kann für alle anderen sein kann. Das war ein komischer Satz, aber ihr habt den Sinn verstanden. Sind wir bereit, unser Gebet wirklich zu checken? Dass wir, wenn wir vor Gott treten und ihm etwas, und wir sollen doch bitten. Ich möchte nicht sagen, dass wir nicht bitten sollen. Jesus sagt auch darüber was. Ja, bittet den Vater und er wird es euch geben. Aber sind wir bereit zu prüfen? Sag mal, ist das irgendwie selbstsüchtig? Hat das so noch was mit anderen zu tun? Oder versuche ich durch das Gebetsanliegen, klar, ich gehe zu Gott, aber eigentlich versuche ich, mein Reich aufzubauen und alles, was Gott mir dann geben soll, in meinen Lüsten zu vergeuden, wie Jakobus es sagt. Wenn wir so beten, wird Gott nicht beantworten. Und wenn er es doch tut, dann um uns etwas zu lehren. 4. Mose 11. Das Volk Israel ist aus Ägypten in die Wüste gegangen, auf dem Zielgeraden quasi ins gelobte Land. Und sie waren sehr, sehr... Ihr lest schon. Mach mal aus. Und sie waren sehr, 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 sehr unzufrieden mit ihrer Situation. Haben sich irgendwie, ja, so einen Leidensweg, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann heißt es dort, Gott spricht zu Mose. Und zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen. Dann werdet ihr Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur 2 Tage und nicht nur 5 Tage und nicht nur 10 Tage und nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint und gesagt habt, warum nur sind wir aus Ägypten herausgezogen? Gott, in der Regel beantwortet er unsere selbstsüchtigen Gebete nicht, aber wenn er es tut, dann um uns etwas beizubringen. Es wird uns aus der Nase heraushängen. Es wird uns selber ekeln davor. Das sind für uns Lektionen, meine Lieben, dass wir lernen, dass wir den Herrn nicht verlassen. Und wenn wir auf Wegen unterwegs sind, wo wir erschrecken, wo wir denken, was? Auch das bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Auch diesen Spott zu ertragen, auch hier den unteren Weg zu gehen? Ja! 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 Meine Lieben, wir sind alle Söhne des Zebedäus. Jakobus und Johannes sind die Söhne des Zebedäus. Wir sind alle Söhne des Zebedäus. Und Jakobus und Johannes sind für uns ein Spiegel. Und Markus, der das hier schreibt, möchte, dass wir in ihnen unsere eigene Selbstsucht erkennen. Denn wer in dieser Serie unterwegs ist, der weiß, das Thema mit »Ich möchte groß sein« hatten wir noch gar nicht lang her. Und Jesus hat schon gesagt, Leute, so funktioniert das nicht. Und schon wieder sind sie dabei. Und Jesus fragt metaphorisch mit der Frage in Vers 38 nach Kelch und Taufe. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe
Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Jesus sagt es richtig. Das sind metaphorische Bilder, die sehr aufgeladen sind mit alttestamentlicher Symbolik. Letztendlich stehen sie für Selbstverleugnung, Ablehnung, Dienen, Spott, Demütigung, Läuterung, Verleumdung, Schmähung, Bedrängnis, Verfolgung. Jesus sagt das auch, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Jesus fragt sie, seid ihr zu diesem Weg bereit? Und vollmundig bejahen sie, ohne zu wissen, was sie da gerade sagen. Wir können es. Und Jesus beantwortet ihnen ihre Frage. Und das ist auch etwas, wenn ich Jesus wäre, würde ich denen, glaube ich, links und rechts eine geben und würde sagen, das hatten wir schon mal. Aber Jesus hört diese Frage, die frech ist, die unanständig ist, wirklich unanständig. Und Jesus geht diesen Weg mit. Da sehen wir auch wieder, wie bereit er ist, auch da zu leiden, nicht verstanden zu werden und da noch eine Meile mit uns zu gehen. Er geht mit und er beantwortet ihnen ihre Frage und er sagt, es gibt keine VIP-Plätze für euch. Das kann ich euch nicht bieten. Aber ich kann euch anbieten, mir nachzugehen und euch selbst zu verleugnen. Und was sie hier bekannt haben, vollmundig, wurde wahr. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Jakobus der erste von den 12 war, der durch das Schwert umgebracht wurde. Der erste. Zu dem Zeitpunkt hat er eine Herzensveränderung erlebt. Und er wollte diesen Weg gehen. Bereitwillig. Vers 41 bis 45. Und als die 10, also die 10 anderen aus dem 12er-Club, es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier heißt es, dass die Jünger, die hörten das, die anderen 10, hörten das, was da gerade erzählt wird. Und dann wurden sie unwillig, dann wurden sie zornig, dann wurden sie böse. Aber nicht zornig und böse so, wie wir. Wir denken, oh, das ist ja völlig daneben. Die waren zornig, weil sie genau das Gleiche wollten. Die waren eifersüchtig und neidisch. Was? Jetzt sind sie uns zuvorgekommen. Warum sage ich das? Steht ja hier nicht explizit, warum sie unwillig geworden sind. Aber ich bin mir sicher, dass ihre Haltung sich seit dem 9. Kapitel, wo alle darum gestritten haben, wer ist der Größte und dann, dass ihre Haltung sich nicht geändert hat. Und Jesus ruft alle zu sich, um ihnen zu erklären, Leute, jetzt erkläre ich euch mal was, wen ihr als Vorbild habt und wie es eigentlich laufen sollte. Das erklärt er nicht nur den 2, sondern alle, weil alle gerade heftig in Emotionen sind und jeder möchte der Größte unter ihnen sein. Beachtet, das ist ein kleiner Schmankerl am Rande des Textes. Was hier gerade passiert zwischen den Jüngern, ist Entzweiung. Entzweiung, Spaltung, Auseinanderdriften. Das waren nicht die 12 besten Freunde. Das war nicht irgendwie so eine eingeschworene Gruppe, ja, wir geben unser Leben füreinander. Das war ein zusammengewürfelter Haufen. Wir hatten das Thema jetzt schon öfter. Die haben sich das nicht ausgesucht, mit wem sie da unterwegs sind. Und sie entzweien sich gerade. Und wisst ihr, was Jesus in dem Augenblick tut, wo sich eine christliche Gemeinschaft entzweit? Er ruft alle zu sich. Er ruft alle zu sich. Kommt zu mir. Dort, wo wir erleben, wir entzweien uns, wir sind sauer auf jemanden, wir sind böse wegen irgendeinem Spruch, wir sind böse wegen irgendeiner Handlung. Auf zu Jesus, sammeln, kommen, Gottes Wort hören, miteinander beten und von Jesus ein neues Herz bekommen, auch füreinander. Und nicht den Pfad der Entzweiung weiterlaufen. So, Jesus hat alle bei sich und
Jesus vergleicht ihr Verlangen nach Größe und nach Geltung, und das müsst ihr euch mal überlegen, mit gottlosen Machthabern, mit gottlosen Regenten, mit gottlosen Politikern, die ihre Machtspiele durchziehen. Und Jesus skizziert ihnen gerade, welchem Vorbild die Jünger versuchen gerade nachzuahmen. Ihr tut so wie die Heiden. Zu einem Juden sagt er das gerade, das ist hart. Ihr tut so, ihr wollt so sein wie diejenigen, die Gott nicht kennen und die Macht über andere haben, um sie zu unterdrücken. Das ist euer Herzensanliegen, das ist euer Vorbild. Sagt mal, wer ist euer Rabbi? Wer ist euer Messias, dem ihr nachfolgt? Und er zeigt ihnen, ihr habt völlig falsche Vorbilder in eurem Leben. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Und er zeigt damit, ihr folgt mir gerade eigentlich nur, um mich auszunutzen, damit ihr über andere herrschen könnt. Das sagt Jesus. Sie herrschen. So soll es bei euch nicht sein. Wisst ihr, das Interessante ist, dass Petrus in seinem Brief an die Christen ein Wort an die Ältesten, an die Gemeindeleiter hat. Und er sagt, ihr Älteste, ihr sollt in eurer Gemeinde nicht herrschen. Und er benutzt das gleiche Wort, was Jesus hier gebraucht. Petrus hat hier was verstanden. Sie sollen nicht herrschen, sie sollen nicht diktieren, sie sollen nicht ihren Willen anderen überstülpen, sie gefügig machen, ihren Laden am Laufen halten, so wie sie es gern hätten. Jesus sagt ihnen im Prinzip, ihr wollt groß sein, dann seid große Diener. Ihr wollt groß sein, dann seid große Diener. Wer Anteil an meiner Ehre und an meiner Herrlichkeit haben möchte, der muss zuerst Anteil an meiner Erniedrigung, Beugung und Demütigung haben. Der Weg nach oben führt nach unten. Und ohne Kreuz gibt es keine Krone. In Sprüche 18, Vers 12 heißt es, vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus. Und die letzten Verse, die wir lesen werden, dienen, keine Angst, da werden wir jetzt nicht mehr so tief einsteigen, in die Heilung des blinden Bartimäus. Die letzten Verse dienen uns exemplarisch für eine dienende Nachfolge. Wir sehen jetzt, dass in der Anwendung, was Jesus gepredigt hat, diese Geschichten sind eine große Geschichte. Lass uns sie noch kurz lesen. Und sie kommen nach Jericho. Kann mal jemand kurz ein Fenster aufmachen? Ich mache jetzt keine Sportübung mit euch, dass ihr wieder wach werdet, aber noch mal kurz durchschütteln. Wir sind auf der Zielgeraden. Und sie kommen nach Jericho. Und als er seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll, Klingelingeling? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Wir sehen hier zwei Dinge. Jesus zeigt seinen Jüngern, Leute, wir gehen jetzt mal weiter, jetzt werdet ihr sehen, was das bedeutet. Da ist ein Ausgestoßener. Alle versuchen, ihn niederzudrücken. Alle versuchen, über ihn zu herrschen, ihn unten zu halten, dass er seine Stimme nicht erhebt. Und ich sage, ich gehe nicht weiter, ehe ich mit dieser Person gesprochen habe. Ich gehe zu dem Ausgestoßenen. Ich bin der unerwartete Diener. Und auf einmal, ah ja, 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 sei guten Mutes, er ruft dich. Okay, Jesus geht dahin und zeigt ihn, so sollt ihr sein. So sollt ihr dienen. Aber das ist nicht das Einzige, was noch viel, viel heftiger ist in diesem Text. Die Jünger hören die gleiche Frage aus dem Munde Jesu an dem Bartimäus, dem Blinden, sagen, wie er es schon Jakobus und Johannes gefragt hat. Was wollt ihr, dass ich euch tue? Und jetzt ist er bei Bartimäus, was willst du, dass ich dir tue? Die Jünger müssen gestanden haben, Moment mal, der meint uns. Der möchte, dass wir jetzt aufpassen und von Bartimäus, der Nullnummer, lernen sollen. Und Jesus zeigt, ihr werdet sehen, er hat eine ganz andere Haltung als ihr. Und er ist der Unterste. Und so sollt ihr sein. Der Blinde wird zum Gegenstück von Jakobus und Johannes. Und was macht Bartimäus? Er hat keine Forderung. Er hat sicherlich eine Bitte. Aber er hat keine Forderung. Er sagt nicht, gib mir, du sollst. Sondern was tut er? Er bittet, wiederholt, um Erbarmen. Barmherzigkeit ist etwas, was man nicht verdienen kann. Sondern es ist ein Geschenk, worum man bittet. Herr, ich verdiene es nicht. Aber bitte, ich wünsche mir auch nichts Unverschämtes, sondern eigentlich das, was alle genießen. Eigentlich die Grundausstattung, die fehlt mir. Herr, hab Erbarmen. Sei mir gnädig. Und er bittet nicht um Status, Ansehen oder Einfluss. Und er sagt, Rabuni. So sprechen die Jünger nicht. Rabuni ist eine persönliche Vertrauensformel. Nicht nur Rabbi, Rabuni, so... Mir fehlt das deutsche Äquivalent. Lehrerchen? Keine Ahnung. Er zeigt, ich vertraue dir und ich vertraue dich mir an. Meine Not gebe ich dir. Ich glaube dir. Ich gehöre zu dir. Du bist mein. Ich will dein sein. Eine ganz, ganz andere Haltung, als die Jünger haben. Ihr könnt schon nach vorne kommen, ich bete. O himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass es so tief ist und dass wir, wenn wir genau hinhören, dass wir den Geist Gottes dadurch reden hören zu unserem Herzen. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr, dort, wo wir nicht dein Reich und deinen Willen gesucht haben, sondern unseren. Dort, wo wir einfach mit unseren Münzen gekommen sind und den Wunschautomaten bedienen wollten. Wo wir nicht uns gefragt haben, Herr, was willst du? Oder was braucht unser Nächster? Ich bitte dich, dass du uns das Herz gibst eines Bartimäus. Dass wir erkennen, dass wir nicht imstande sind, nicht in der Stellung, dass wir irgendwie von oben herab Forderungen an dich stellen, sondern dass wir in einer liebevollen, persönlichen Beziehung zu dir sagen, Rabuni, mein lieber Herr, hab Erbarmen. Und du siehst, Herr, wo es uns mangelt und du siehst, was wir brauchen. Wir bitten dich, dass du uns heiligst und dass du uns bereit machst, zu dienen, zu leiden mit dir. Und wir danken dir, dass unser Leidensweg, so ähnlich er zu deinem auch ist, sich unterscheidet. Dass Karfreitag dein Werk war und wir nicht für unsere Sünden Büßen brauchen, sondern dass du sie auf dich genommen hast. Auch für die ganzen selbstsüchtigen Gedanken, die wir haben. Dass du das auf dich geschultert hast. Und wir sehen in Markus Evangelium, es spitzt sich immer mehr zu. Und wir sehen immer mehr, was du von unserem Herzen auf dich nehmen musstest. Um uns zu befreien, damit wir ein neues Herz empfangen, was schlägt für dich und für unseren Nächsten. Amen.